Da ist ein Pastor in einer Gemeinde, der hält seine letzte Predigt. Dann gibt es noch eine Gemeinde, treffen dann, trinken miteinander Kaffee und dann sagt ein Gemeindeglied: Ach, Herr Pastor, das ist doch so schade, dass Sie uns verlassen. Ach, sagt er, wissen Sie, da kommt nachher ein anderer und der ist vielleicht noch viel besser als ich. Und da sagt ein anderes Gemeindeglied: Ja, das hat Ihr Vorgänger auch schon gesagt. Pastoren wechseln, eine Gemeinde ist oft nicht so einfach. Die einen trauern dem Alten nach, die anderen freuen sich auf den Neuen, der kommt. Und so ähnlich war das auch mit Paulus und der Gemeinde in Korinth. Hat diese Gemeinde ungefähr 50 nach Christus gegründet, war dann anderthalb Jahre dort, hat der Gemeinde gedient, predigt, evangelisiert sich auch, Seelsorge getrieben. Und dann zieht er weiter, weil er von Gott eben den Auftrag hat, weitere Gemeinden zu gründen. Dann kommt ein neuer Pastor, hießen sie ja damals noch nicht, Apollos. Und dann gab es in der Gemeinde so Streit, so Lagerbildung. Die einen sagten, also Paulus war besser als Apollos. Und viele sagten wahrscheinlich, Apollos ist der Mann jetzt. Paulus war ja nicht so ein begnadeter Redner wahrscheinlich. Ist schon mal einer aus dem Fenster gefallen, als er zu lange gepredigt hat. Und Apollos war wahrscheinlich sehr guter Redner, konnte zupackend reden, die Gemeinde fesseln auch. Entschuldigung. Ich war vor vielen Jahren in einer Seelsorgeeinrichtung. Manche kennen das vielleicht, das Schniebenthaus. Und da war ich noch Student. Auch weil ich in einer Krise war. Das hat mir einen sehr gut getan. Damals war der Pfarrer Janser, der dieses Haus gegründet hat, schon gestorben. Aber sie haben dort in dem Haus immer wieder mal Tonbänder abgespielt mit Predigten oder Bibelarbeiten von ihm, Andachten. Und die konnte man dann auch käuflich erwerben. Ich habe also etliche Tonbänder damals gekauft. Und dann war ich wieder in einer Krise, das heißt, ich stand vor einer Entscheidung, was mache ich jetzt? Wie soll es weitergehen in meinem Leben? Und da habe ich mir so ein Band angehört von diesem Pfarrer Janser und das war für mich so eine Weichenstellung. Der Pfarrer Janser, das war kein begnadeter Redner, der hat mir schon Sätze gar nicht zu Ende geführt und hat mir lange gesucht, bis er dann das richtige Wort gefunden hat. Aber was er gesagt hat, das war immer sehr bewegend auch. Das ging in die Tiefe. Wir kommen zum Bibeltext aus dem 1. Korinther 4, die Verse 1 bis 5. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth: Dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu erfunden werden. Mir aber ist es ein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht. Auch richte ich mich selbst nicht. Ich bin mir zwar nichts bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist es aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. Also Paulus sagt, der Dienstgeber ist für mich erstmal Christus. Ich bin beauftragt von Christus. Und dann erst kommt die Gemeinde. Oder auch der Vorgesetzte. Es war in der Zeit des Dritten Reiches. Da hatte ein Pastor in seiner Gemeinde Juden, die hatten sich taufen lassen da. Sind Christen geworden. Das hat sein Vorgänger gemacht. Und dann wurde ihm gesagt, er muss die ausschließen aus der Gemeinde. Und auch die Vorgesetzten waren eben dafür, denn sonst kriegen wir Schwierigkeiten. Und er hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Das kann ich nicht machen. Denn das wäre, würde ich mich gegen Jesus stellen. Sie gehören zu unserer Gemeinde und sie bleiben hier. Er wurde dann ausgeschlossen aus seinem Amt und musste auch ins Gefängnis. Aber es war ihm wichtig, seinen Dienstgeber gehorsam zu sein. Paulus sagt hier, wir sind Haushalter über die Geheimnisse Gottes. Und zuerst sagt er, kommt es auf die Treue an beim Haushalter, dass er treu ist. Und Jesus hat noch dieses Gleichnis erzählt, wo der Herr auf Reisen geht und seine Gaben und Aufgaben verteilt. Und als er zurückkommt, da sind zwei, die können ihm was vorweisen, die werden gelobt. Und einer, der war faul, nachlässig, der wird getadelt. Er steht mit leeren Händen vor seinem Herrn. Ja, was sind das für Geheimnisse, die Haushalter Gottes verwalten? Und wir gehören ja auch zu den Haushaltern Gottes letztlich, die diese Geheimnisse mit verwalten. Sie sind alle festgehalten im Glaubensbekenntnis. Bei uns im Gottesdienst finde ich es eigentlich schade, dass das Glaubensbekenntnis zur Zeit nicht gesprochen wird, weil er kurz sein muss, nicht so lang gehen darf. Wir haben uns angewöhnt, Dagmar und ich, dass wir es immer mal in unserer persönlichen Gebetsgemeinschaft dann miteinander beten. Wissen, worauf es eigentlich ankommt, was unser Glauben ausmacht. Das sind die Geheimnisse Gottes. Das erste ist, dass Gott unser Schöpfer ist. Der Schöpfer ist, der die Welt geschaffen hat. Der Ursprung alles Lebens, alles Seins. Es gibt im Römerbrief Kapitel 11, Vers 33, dieses Wort von Paulus, schreibt er, von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, ihm sei Ehre in Ewigkeit. Von Gott kommt alles, es lebt alles durch ihn, jeder Mensch, ob er das glaubt oder nicht. Wenn Gott seine Hand von uns zurückzieht, dann ist es aus. Und auch zu ihm hin leben wir alle. Wir müssen alle einmal vor ihm offenbar werden. Das zweite ist, Jesus Christus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Das wurde auch vielfach heute nicht mehr so gesehen von Theologen. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Geboren, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Das Geheimnis von Weihnachten. Gott wird Mensch. Es gibt in keiner anderen Religion. Da müssen die Menschen müssen Gott gnädig stimmen. Aber Gott ist zu uns gekommen. Und das dritte ist das Geheimnis von Karfreitag. Am Kreuz auf Golgatha stirbt Gott. Das große Geheimnis der Liebe. Eigentlich war dieses Kreuz für einen anderen bestimmt. Für wen wisst ihr das? Barabbas. Barabbas, ja. Das Kreuz war für Barabbas bestimmt. Aber Jesus hat diesen Platz eingenommen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Barabbas, ist er freigesprochen worden, begnadigt worden, von Pilatus, dass er dann dahin gegangen ist, hat sich das angeguckt. Es gibt einen Künstler, der hat ein Bild gemalt, die Kreuzigungsszene und die vielen Menschen, die da rumstanden, so wird es uns auch in der Schrift beschrieben. Und der Platz unterm Kreuz, den hat er freigelassen. Hallo, herzlich willkommen.
Komm öfter, ja? Gut.
Und das ist eigentlich mein Platz, dein Platz, dort unterm Kreuz. Und ich denke, wir sollten uns das öfter mal anschauen. Wir sollten mal so im Geiste einmal vor dem Kreuz stehen und sagen, eigentlich ist das mein Platz am Kreuz. Aber ich darf hier stehen, weil Jesus den Platz für mich eingenommen hat. Weil er meine Schuld, meine Sünde auf sich genommen hat. Da gibt es ein Wort von einem Schriftsteller Luther Zinetti, der schreibt da, drei Räuber kreuzigt man heute auf Golgatha. Der Linke nahm mir mein Geld, der Rechte nahm mir mein Gut, der in der Mitte nahm mir meine Schuld. Das vierte Geheimnis Gottes ist die Auferstehung Jesu. Der Tod ist besiegt, Tod hat es, Jesus hat den Tod besiegt und uns das Leben gebracht. Da ist ein Afrikaner, eine Beerdigung, seine Tochter ist gestorben und er ist gar nicht so traurig gestimmt irgendwie und die anderen fragen ihn da, was traust du gar nicht mit deiner Tochter? Und da sagt er, der Tod hat keine Hände. Der Tod kann meine Tochter nicht halten. Er muss sie freigeben wieder. Er muss sie hergeben. Der Tod hat keine Hände. Und Jesus hatte auch gesagt, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Auch der Tod nicht. Und das fünfte Geheimnis ist Pfingsten. Weihnachten gibt es Geschenke. Ostern gibt es Ostereier. Und was gibt es Pfingsten?
Den Heiligen Geist.
Genau, den Heiligen Geist. Großartiges Geschenk. Denn ohne den Heiligen Geist könnten wir die Geheimnisse Gottes überhaupt nicht begreifen. Er ist es, der uns da in diese Geheimnisse einführt. Offenbart uns die göttlichen Geheimnisse, öffnet uns die inneren Augen. Wie einer gesagt hat, man sieht nur mit dem Herzen gut. Auch die Geheimnisse Gottes können wir nur mit dem Herzen verstehen, nicht mit unserem Verstand. Der Heilige Geist sagt uns zum Beispiel, dass wir Gottes Kinder sind, bestätigt uns das immer wieder. Er sagt uns, wo wir hingehören, wo unsere Heimat ist. Und das nächste Geheimnis ist das Geheimnis des kommenden Reiches Gottes. Darauf warten wir ja, danach sehnen wir uns, hoffentlich, dass Gottes Reich kommt. Denn wir erleben es ja, in dieser Welt geht es sehr durcheinander und ich denke, es gibt viele Politiker, die sich so ernstlich bemühen, auch wirklich was voranzubringen, aber wir merken, dass die schaffen es einfach nicht. Weil auch die Macht des Bösen da ist. Es gibt da diesen Kampf zwischen Licht und Finsternis und das müssen wir eigentlich auch bedenken. Und darum hoffen wir auf das Reich Gottes. Das heißt nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen, sondern ich denke, gerade Christen, die die Hoffnung haben auf das Kommen Jesu, auf das Reich Gottes, die stehen mit beiden Beinen auf dieser Erde und können Dinge auch bewältigen. Wir sind auf dieser Erde nur Durchreisende. Aber wir stehen in der Gefahr, dass wir uns innerlich zu fest hier einrichten. Ich muss mich da selber wieder fragen, also hast du dich zu fest hier eingerichtet auf dieser Erde? Oder bist du bereit, auch alles loszulassen jetzt? Ich habe es ja schon gesagt, der Pfarrer Blumhardt, der sehr im Segen gewirkt hat, auch, der hatte immer eine Kutsche in seinem Schuppen stehen, seiner Scheune stehen, mit Pferden angespannt. Er sagt, wenn Jesus kommt, will ich ihm entgegenfahren. Aber das war mehr so ein Symbol. Also er wollte sich immer daran erinnern, also ich bin Durchreisender, Jesus kann heute, morgen kommen, ich will bereit sein einfach. In der Offenbarung werden ja die Gemeinden angeschrieben, 7 Gemeinden, die Send schreiben. Und die werden fast alle getadelt, bis auf eine, aber bei einer Gemeinde wird getadelt, das sagt Gott, ich habe etwas gegen dich, weil du die erste Liebe verlassen hast. Und lange Zeit habe ich gedacht, die erste Liebe, das ist so ja, die Bekehrungszeit, wo man Christ geworden ist und dann voller Energie und möchte allen Menschen sagen, Mensch, ja, nimm doch auch Christus auf in dein Leben. Und dann habe ich mal gehört, und das hat mir eingeleuchtet, die erste Liebe, das ist die Sehnsucht der Braut nach dem Bräutigam. Die Vereinigung mit dem Bräutigam. Dagmar und ich, als wir Friedensabend kennengelernt hatten auf dem Predigerseminar, da mussten wir dann noch 3 Jahre oder 2,5 Jahre warten, bis wir dann so weit waren, dass wir heiraten konnten, haben uns ganz selten gesehen. Da war diese Sehnsucht da, wir möchten doch gerne bald zusammen sein. Die erste Liebe, das ist die Sehnsucht danach, dass Jesus kommt und diese Welt verändert. Ja, und dann kommt Paulus auf das Problem zu sprechen, um den es ihm hier geht. Er sagt, mir ist es ein geringes, von euch gerichtet zu werden. Also sie haben wahrscheinlich ordentlich den Paulus kritisiert, ihn gerichtet, abgekanzelt oder wie man es auch nennen will. Und er sagt, ich bin mir keiner Schuld bewusst, aber er sagt auch, ich bin darin nicht gerechtfertigt. Denn ich habe vielleicht auch mal was gesagt oder getan, was nicht gut war. Paulus weiß, dass er vor Gott nicht bestehen kann. Keiner von uns kann vor Gott bestehen. An einer Stelle schreibt er ja im Römerbrief, das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht. Gerade das, was ich eigentlich nicht will, das tue ich. Aber er ist sicher, dass er im Blick auf die Gemeinde Korinth alles gegeben hat. Es lag ihm am Herzen. Und darum war es für ihn auch schmerzlich, dass er jetzt so von dieser Gemeinde so eingeschätzt wird, so gerichtet wird. Vor vielen Jahren war unser Pastor da in Staatsbürgitz geladen mal und die Gemeindeältesten, und dann ging es darum, der war schon lange da, soll er noch bleiben oder nicht, wie kommen sie klar mit dem Pastor, und dann wurde also er sehr stark kritisiert. Also, es hat richtig leid, was da alles aus der Mottenkiste rausgeholt wurde. Er hatte schon seine Eigenarten, aber ich habe ihn gemocht und hat auch immer gute Predigten gehalten. Dann wurde er rausgeschickt. Und dann war damals der Propst da, wurde gefragt, wollen Sie ihn behalten? Na ja, haben sie gesagt, doch, wir wollen ihn schon behalten. Dann hat er aber dann gesagt, er kam dann wieder rein, wurde ihm dann gesagt, sagt, nein, er geht. Es war schade für ihn, wir haben seinen Weg noch weiter verfolgt, ihn auch mal besucht, und auch für die Gemeinde eigentlich. Und dann gibt Paulus der Gemeinde einen guten Rat. Er sagt, richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der alles ans Licht bringen wird. Ich denke, es geht darum, nicht darum, Menschen einzuschätzen oder zu beurteilen. Das müssen wir ja auch machen. Müssen wir wissen, wie ist der denn? Kann ich dem vertrauen oder kann ich mit dem klarkommen? Ein Personalchef, da muss er auch sich die Leute angucken, anhören und dann auch die Papiere lesen. Mir waren eigentlich immer die Papiere nicht so wichtig, sondern mehr so die persönliche Begegnung auch mit dem Betreffenden. Aber ich habe auch gemerkt, man kann sich irren. Man schätzt einen Menschen ein und irgendwann merkt man dann, also da hast du dich auch schwer geirrt. Das ist ganz anders. Richten ist hier gemeint, sich über den anderen zu erheben, ihn abzukanzeln oder zu verurteilen. So wie der Pharisäer im Gleichnis Jesu, der dann betet, Gott, ich danke dir, dass ich eben nicht so bin wie der da, sondern bin doch ein ordentlicher Kerl. In der Bergpredigt sagt Jesus, das Maß, das du an Menschen anlegst, wird Gott einmal bei dir anlegen. Das sollten wir uns immer sagen. So wie wir Menschen beurteilen oder auch verurteilen, wird auch Gott mit uns umgehen. Das Gegenteil von Richten ist Vergeben. Die Bibel sagt, wenn wir vergeben, wird auch Gott uns vergeben. Oder aufrichten, einen anderen, der irgendwas verbockt hat, ihn aufrichten, ihm Mut zu sprechen. In der Anfangszeit am Wilhelmshof, da kriegten wir ein neues Auto geschenkt über Genex. Und dann hatten wir Besuch von der Stadtmission in Magdeburg, war der Stadtmissionspfarrer da und dann noch ein junger Mann, der hat in Berlin Theologie studiert. Und dann sind wir auch mit unserem Auto, oder ich bin mit unserem Auto hingefahren, weil ich einige Sachen abholen musste von der Stadtmission. Und da fragte mich der junge Mann, könnte ich nicht das Auto fahren? In Berlin fahre ich immer Wäsche aus, ich verdiene mir da noch etwas als Student nebenbei. Ich dachte, ja, fährst du das Auto, ich setze mich daneben. Und dann hat er das Auto in den Straßenkram gesetzt, ein neues Auto, großen Schaden. Und dann hat mich mein Chef natürlich zu Recht ordentlich getadelt. Und der Stadtmissionspfarrer, der das mitbekommen hat, der nahm mich dann beiseite und sagte, also weißt du, ich hätte den auch fahren lassen. Also mir wäre das auch passiert. Das hat mich erst nicht aufgerichtet. Und ja, schön, dass da einer da sich auf meine Seite gestellt hat. Ich werde einmal vor dem höchsten Richter stehen, vor Gott. Und die wird sein Spruch sein, schuldig. Aber dann wird einer neben mir stehen, nämlich Jesus. Ein Fürsprecher, so wird er genannt. Der hohe Priester, der für uns eintritt. Und wird sagen, du hast Luther mal gesagt, er hat an mich geglaubt, er hat sich an mich gehängt. Und nun lass ihn rein. Lass ihn durchschlüpfen, so heißt es auch bei Luther. Jesus tritt für mich ein, weil ich ihm vertraut habe. Ich kann nur Jesus vertrauen und nicht meinen eigenen Werken oder dem, was ich vielleicht vollbracht habe. In einem Lied heißt es, mein Jesus ist mein Ehre, mein Glanz, mein schönstes Licht. Wenn der nicht in mir wäre, so könnt und dürfte ich nicht vor Gottes Augen stehen und vor dem Sternensitz. Ich müsste stracks vergehen wie Wachs ins Feuersitz. Das ist das letzte Geheimnis. Paulus schreibt das in mehreren Stellen der Bibel. Christus in uns, Christus in mir. Das große Geheimnis, er lebt in mir. Und darum kann ich vor Gott bestehen. Ich möchte mit uns beten. Und dafür danken wir dir, Jesus, dass du in uns lebst. Dass du uns ausfüllst mit deiner Liebe, mit deiner Güte. Dass wir dir gehören und durch dich Kinder des Vaters im Himmel sind. Danken dir, Jesus, dass du der gute Hirte bist, der uns führt, auch durch die neue Woche, die vor uns liegt. Dass wir uns dir anvertrauen dürfen, in guten und auch in schweren Zeiten. Du bist da. Du kannst helfen und raten, uns führen, auch durch dunkle Täler. Bitte segne dir auch unsere Familien, unsere Kinder. Ich fände dir besonders auch den Jona an. Gib ihm da viel Kraft auch durchzuhalten. Gib ihm mit deinem Schutz. Schenk, dass da gute Beziehungen entstehen, auch zu den Therapeuten. Wir fänden dir auch diese Stadt an, auch unser Land, die uns regieren, Herr, bitten dich auch für sie um Weisheit dieser schwierigen Zeit, dass sie gute Entscheidungen treffen. So begleite du uns durch diese neue Woche. Dein Friede sei mit uns. Amen. Ja, dann seid ihr alle eingeladen noch zum Abendmahl.